Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute am 10. April 2014 ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer hier in Feldkirch. Ich freue mich über Ihr Interesse an Wissen fürs Leben und ich danke für Ihr Kommen. Heute geht es um ein sensibles und zugleich wuchtiges psychologisches Thema, das nach Professor Reinhard Haller maßlos unterschätzt wird, obwohl es von großer existenzieller Bedeutung ist. Es geht nämlich um Kränkungen, also um Missachtung, Abwertung, Geringschätzung, übergangen werden, nicht gesehen, nicht respektiert werden, ungerecht behandelt werden, Zurückweisung, Vorwürfe, Verdächtigung, Unterstellung, Mobbing, Beschuldigung, Beleidigung, Beschimpfung, Bloßstellung, Beschämung. Sensibel sind Kränkungen, weil sie eine breite Palette von Gefühlen und Handlungen auslösen können, bis hin zum Suizid oder zum Mord. Sensibel sind sie, weil sie zudem krank machen und eine schicksalhafte Bedeutung für unser Leben haben können. Und wuchtig ist das Thema, weil Kränkungen so weitreichend sind. Jede und jeder von uns ist irgendwie davon betroffen, denn wir sind als Menschen kränkbare Wesen. Und sie spielen nicht nur auf der privaten, der persönlichen, der individuellen Beziehungsebene eine Rolle, also in der Partnerschaft, in der Familie oder im Beruf, sondern ebenso in Wirtschaft und Politik, also auf der gesellschaftlichen und der politischen Ebene. Und ganz seltsam ist, nicht nur andere können uns kränken, sondern wir selbst können uns auch häufig kränken in einer Art seelischer Selbstverletzung. Das heißt also, kränkbar ist jeder Mensch, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, und im Grunde kann fast alles als kränkend erlebt werden, denn die Kränkungshandlung ist nichts Objektives. Das schreibt Dr. Bärbel Wadecki in diesem Buch, das dem heutigen Abend auch den Titel gegeben hat, Nimm's bitte nicht persönlich, der gelassene Umgang mit Kränkungen. Im deutschsprachigen Raum ist Dr. Bärbel Wadecki wahrscheinlich die profundeste Kennerin von Kränkungen. Als Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin befasst sie sich mit diesem wichtigen und existenziellen Lebensthema seit vielen Jahren und sie hat mehrere Bücher dazu geschrieben. Sie weiß deshalb, was Kränkungen mit uns machen und was wir mit Kränkungen machen. Und vor allem weiß sie, wie wir mit Kränkungen gelassener, souveräner umgehen können, statt aggressiv oder depressiv. Ein anderes wichtiges Thema ist für Dr. Bärbel Wadecki der weibliche Narzissmus, der Hunger nach Anerkennung. Das gleichnamige Buch ist bereits in der 23. Auflage erschienen. Und ein drittes wichtiges Thema in ihrer Arbeit sind Essstörungen. Die Bücher von Dr. Bärbel Wadecki sind im Kösel Verlag erschienen und sie werden gern gelesen, weil sie fachlich fundiert, lebensnah und gut verständlich sind. Im deutschsprachigen Raum haben ihre Bücher eine Gesamtauflage von ca. 300.000 Exemplaren bisher erreicht und sie sind in 10 Sprachen übersetzt, darunter Chinesisch und Japanisch. Bärbel Wadecki lebt und arbeitet als Psychotherapeutin, Supervisorin und Coach in München. Wir kennen uns seit dem Erscheinen des ersten Buches über Kränkung, Ohrfeige für die Seele. Ein Buch, das als Paperback bereits in der 9. Auflage und als Taschenbuch in der 12. Auflage vorliegt. Und ich freue mich, liebe Bärbel, dass du diesen heutigen Termin für uns so lange im Voraus reserviert hast, von München heute hierher gefahren bist. Herzlich willkommen in Feldkirch.
Ja, hoppala. Einen schönen guten Abend. Ich bin ganz überwältigt von den vielen Menschen, die hier sind. Ich freue mich sehr, dass sie das Thema hierher gebracht hat. Und ich möchte mich zuallererst ganz herzlich bei dir, Franz, bedanken für die Einladung. Ich finde es sehr schön, hier zu sein. Ich bin sehr gerne hier, so in der Gegend. Feldkirch habe ich noch nicht gekannt, finde ich auch ganz hübsch. Und ja, freue mich sehr, hier zu sein und möchte Ihnen heute gerne ein bisschen das Thema Kränkungen näher bringen. Es ist ja ein Thema, wovor wir alle immer so ein bisschen Angst haben, weil wir sagen, oh, um Gottes Willen, ich darf das und das nicht machen, der andere wäre dann vielleicht gekränkt. Ich hoffe, dass Sie am Ende nach Hause gehen, so wie der da, ja, und sagen, ha, jetzt weiß ich, wie ich mit Kränkungen umgehen muss, alles nicht so schlimm, man kann das wirklich auch ein bisschen heiterer sehen. Nicht heiter gesehen hat es der Herr Bertolt Brecht. Und ich möchte Ihnen eine kurze Sequenz aus einem Buch vorlesen. Geschichte. Die hat er als junger Schüler geschrieben und jeder von uns war mal Schüler. Von daher können wir uns alle mit der Situation identifizieren. Die hier anwesenden Lehrer nehmen es bitte nicht persönlich. Ich hätte auch einen anderen Berufsstand nehmen können, aber Herr Brecht hat eben über Lehrer geschrieben. Das ist nämlich deshalb so spannend, weil Sie in dieser Geschichte wirklich ganz schön deutlich erleben können, was Kränkungen sind und wohin sie führen können. Die Geschichte heißt Unser bester Lehrer. Unser bester Lehrer war ein großer, erstaunlich hässlicher Mann, der in seiner Jugend, wie es hieß, eine Professur angestrebt hatte, mit diesem Versuch aber gescheitert war. Diese Enttäuschung brachte alle in ihm schlummernden Kräfte zu voller Entfaltung. Er liebte es, uns unvorbereitet einem Examen zu unterwerfen und stieß kleine Schreie der Wollust aus, wenn wir keine Antworten wussten. Er unterrichtete in Chemie, aber es hätte keinen Unterschied ausgemacht, wenn es Garnknäule auflösen gewesen wäre. Er brauchte den Unterrichtsstoff, wie die Schauspieler eine Fabel brauchen, um sich zu zeigen. Seine Aufgabe war es, aus uns Menschen zu machen. Das gelang ihm nicht schlecht. Wir lernten keine Chemie bei ihm, wohl aber, wie man sich rächt. Alljährlich kam ein Schulkommissar und es hieß, er wolle sehen, wie wir lernten. Wir aber wussten, dass er sehen wollte, wie die Lehrer lehrten. Als er wieder einmal kam, benutzten wir die Gelegenheit, unseren Lehrer zu brechen. Wir beantworteten keine einzige Frage und saßen da wie die Idioten. An diesem Tag zeigte der Mensch keine Wollust bei unserem Versagen. Er bekam die Gelbsucht, lag lange krank und wurde zurückgekehrt, nie wieder der Alte. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass Enttäuschungen zu einer inneren Wunde werden können, die wir dann möglicherweise mit Aggression gegenüber anderen beantworten. Er wollte Professor werden, er ist abgelehnt worden. Das kann eine große Kränkung hervorrufen, das wissen wir alle. Wir haben einen Wunsch, wir möchten was erreichen und wir erreichen es nicht. Und diese Kränkung führt dann dazu, dass wir uns in einer ganz bestimmten Art und Weise verhalten, in dem Fall aggressiv gegen die anderen. Die Schüler können ja überhaupt nichts dafür, aber sie sind ein wunderbares Gegenüber, um den eigenen Zorn und den eigenen Ärger irgendwie loszuwerden. Was nun passiert ist, ist, dass die Schüler es den Spieß umdrehen und genau dasselbe mit ihm machen, was er mit ihnen macht, nämlich ihn auflaufen lassen. Und wir hören, dass er krank wurde. Kränkungen können krank machen. Er bekam die Gelbsucht. Die Leber war früher sozusagen das Symbol für den Sitz des Lebens in uns. Ja, also es ist ihm die Lebensenergie sozusagen versauert worden. Und er hat so einen Schlag gekriegt, dass er dann hinterher nicht mehr derselbe war. Wir können nur hoffen, dass er sich ins Positive verändert hat, steht in der Geschichte leider nicht drin. Kann aber manchmal dazu führen, dass Menschen durch so eine Situation kapieren, holla, das ist nicht in Ordnung, was ich tue. Ich werde mir wohl mal ein anderes Verhalten überlegen. So, was ist denn nun eine Kränkung? Eine Kränkung ist das Erleben, dass wir uns entwertet fühlen, dass wir uns nicht wichtig fühlen, dass wir abgelehnt werden, dass unsere Tätigkeit nicht anerkannt wird und dass wir uns sowohl als Person als auch in unserer Wichtigkeit für einen anderen Menschen entwertet fühlen. Das heißt, unsere Tätigkeit fühlt sich entwertet an, wenn wir kritisiert werden. Wir haben uns viel Mühe gemacht, alles gut zu machen. Da kommt einer und sagt, was hast du denn da für einen Schwank gemacht? So, dann stehen wir da und denken uns, oh Gott. Das Spannende an den Kränkungen ist, dass wir in unserem Selbstwertgefühl uns verletzt fühlen. Das kennen Sie ja. Werden wir gelobt, dann wachsen wir innerlich und äußerlich. Ja? Wir strahlen, wir freuen uns, wir denken, boah, ne? So, habe ich gut gemacht. Werden wir kritisiert, dann rutscht das ganze Selbstwertgefühl in Richtung Minderwertigkeit. Und dann kommen wir in so etwas, was wir eine innere Krise nennen. Und genau das ist mit Kränkung gemeint. Also die Kränkung ist sozusagen die Reaktion auf etwas, was von außen kommt und was in unserem Wert uns mindert. Das ist eigentlich eine Kränkung, eine Kränkungsreaktion. Ja? Jemand vergisst unseren Geburtstag, jemand, der uns wichtig ist, ruft uns nicht an, gratuliert uns nicht. Wie fühlen wir uns mitunter gekränkt, dass wir sagen, oh, ich bin nicht so wichtig, dass diese Person meinen Geburtstag weiß. Ja? Jemand sagt ein Treffen mit uns ab, kann auch sein, dass wir uns gekränkt fühlen nach dem Motto, aha, die hat was Besseres zu tun, habe ich immer gewusst, bin sowieso nicht so toll. Oder aber wir werden wegen irgendetwas, was wir tun oder unterlassen haben, werden wir kritisiert, zurückgewiesen. Und dann passiert das, nämlich das Gefühl von nicht wertvoll sein, von ja, im Grunde von abgewertet. Ja? Wir fühlen uns abgewertet, nicht wichtig und zurückgewiesen. Wir reagieren darauf mit unterschiedlichen Mustern, mit Empörung, mit Kränkungswut. Das ist die, die alles zerstören will. Wir sind ohnmächtig. Wir sind traurig, wir sind zum Teil verzweifelt, manchmal haben wir Angst, schämen tun wir uns fast immer, nur spüren wir es meistens nicht, weil das so schrecklich ist, dass wir es lieber nicht spüren. Und am Ende jeder Kränkungs- oder vieler Kränkungsreaktionen steht der sogenannte Kontaktabbruch oder Beziehungsabbruch. Das heißt, mit so jemand, der so mit mir umgeht, möchte ich nie wieder was zu tun haben. Peng. Ich habe 9 Jahre in der Klinik gearbeitet, da haben wir dieses Phänomen das Beziehungsfallbeil genannt. Finde ich genial. Weil das klappt genauso schnell wie eine Guillotine, zack, runter, trennt die Beziehung und die andere Person wird sozusagen in den Keller gepackt. Als sogenannte Kränkungsleiche. Da liegt sie dann und schmort. Wir denken, ach Gott, diesen Menschen bin ich endlich los. Pustekuchen. Wenn die Kränkungsleiche im Keller liegt, sind wir überhaupt nichts los, weil wir müssen nur den Namen dieser Person wieder hören. Und was passiert? Alles kocht wieder hoch. Das ganze Entsetzen, die ganze Wut, die ganze Trauer, alles kommt wieder hoch. Also der Beziehungsabbruch ist anscheinend keine Lösung. Andere Leute niederzumachen ist auch keine Lösung. Sich selber niederzumachen auch keine. Ich werde Ihnen nachher Lösungen mitteilen. Ich möchte nur ganz kurz noch ein bisschen was generell sagen zu Kränkungen. Es gibt bestimmte Situationen, in denen wir Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit gekränkt reagieren. Das sind Situationen wie zum Beispiel, ich habe es gerade gesagt, Kritik. Kritik ist für viele Menschen wirklich eine tiefe Kränkung. Es sind Situationen von Ablehnung, also dass wir wirklich merken, jemand mag uns nicht. Je näher dieser Mensch uns steht, umso schlimmer ist es. Ja? Es gibt auch Menschen, da ist es uns nicht so wichtig, aber es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ich möchte von allen gemocht werden. Für die ist das natürlich dann eine Kränkung, wenn sie nicht gemocht werden. Ausschluss ist sehr kränkend. Alle machen was miteinander, nur ich bin nicht dabei. Das ist ein hochpolitisches Thema für all die Menschen, die jetzt aus Syrien oder sonst wo aus der Welt zu uns kommen. Hat ein hohes Kränkungspotenzial, raus zu müssen aus seinen Bezügen in einen anderen Bezug und dann noch zu merken, naja, also willkommen sind wir nicht und so richtig rein kommen wir auch nicht. Ne? Das ist ein wirklich sehr brisantes Thema mit hohem Kränkungspotenzial. Und ignoriert werden. Ignoriert werden heißt, jemand tut so, als wenn ich nicht da wäre, obwohl ich da bin. Sehr kränkend, weil wir nicht gesehen werden. Früher war das ein beliebtes Erziehungsmittel für böse Kinder, dass dann die Mutter tagelang oder stundenlang nicht mehr mit dem Kind gesprochen hat und getan hat, als wäre es nicht da. Das ist sehr, sehr beschämend und erniedrigend, weil wir leben alle nur durch den Blick des anderen. Wir müssen sozusagen die Antwort kriegen durch den anderen. Den kriegen wir nicht, wenn uns jemand übersieht. Das ist sehr kränkend. Also das sind so ganz generelle Situationen, wo wir relativ schnell mit einem Gefühl von innerer Entwertung reagieren. Und dann gibt es natürlich große und kleine Kränkungen. Es gibt Kränkungen, die gehen relativ schnell vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es im Vorfeld zu dem Vortrag erlebt. Sie suchen händeringend einen Parkplatz und sehen gerade einen und schlups, fährt ein anderer rein und nimmt Ihnen den letzten geliebten Parkplatz weg. Kann zu einer Kränkung werden, wenn ich sage, das ist meiner, der gehört mir. Nein, ist dann nicht. Kleine Kränkungen können sein, ich will noch was einkaufen und just in dem Moment macht der Laden zu. Ne? Das sind so Sachen. Oder wir gehen irgendwo hin und ein Verkäufer oder eine Verkäuferin redet uns irgendwie blöd an. Ja? Also gut, nach dem Motto, ja, lila steht Ihnen nicht oder so. Das sind Sachen, die erstmal unser Selbstwertgefühl berühren können, aber das geht schnell vorbei. Es gibt Kränkungen, die sehr viel tiefer gehen und die wir oftmals ein Leben lang mit uns rumtragen. Das sind so Erlebnisse wie verlassen werden von einer wichtigen Person, den Job zu verlieren, die Wohnung zu verlieren, überhaupt Sicherheit zu verlieren. Das können auch sehr frühe Verletzungen in der Kindheit sein, dass wir uns abgewertet gefühlt haben. Und diese Situationen können wir möglicherweise nicht selber überwinden und nehmen sie dann ein Leben lang mit, so wie dieser Lehrer, der diese ehemalige Ablehnung, Professor werden zu wollen, auch mitnimmt in seine ganze Schulkarriere. Er hat es nicht abgeschlossen, er ist nicht in Frieden gekommen mit diesem Thema und gesagt, naja gut, ist schlecht gelaufen, aber nun muss ich mich umorientieren. Das hat er nicht gemacht. Also diese Kränkung, die wir ein Leben lang mit uns rumtragen, das sind Situationen, wo wir festhalten. Ja? Wir halten fest an dem alten Schmerz, an der alten Verletzung, an der alten Entwertung und werden sie nicht los. Und manchmal brauchen wir dazu auch äußere Hilfe, weil mitunter ist es nicht so einfach, diese Dinge selber zu überwinden. Wenn wir von Kränkungen reden, reden wir automatisch auch von unserem Selbstwertgefühl. Kränkung und Selbstwertgefühl sind zwei Seiten einer Medaille. Es ist nicht trennbar. Und das hören wir auch schon oder finden wir schon in dem Begriff Kränkung. Das kommt nämlich vom mittelhochdeutschen Wort kränken mit E geschrieben. Und das bedeutet so viel wie schwächen, mindern, erniedrigen. Und der zweite Wortstamm ist krank mit C und bedeutet so viel wie schmal, gering und schwach. Das heißt, jedes Kränkungsgefühl, jede Kränkung, die wir erleben, mindert unser Selbstwertgefühl. Und wir rutschen sozusagen, ich habe es vorhin schon gesagt, in die Richtung Minderwertigkeit. Wir kommen aus unserem Gleichgewicht raus und rutschen in die Position, ich bin nichts wert. So. Es gibt noch eine zweite Verbindung zwischen Selbstwert und Kränkung, nämlich Menschen mit einem von Haus aus schwachen Selbstwertgefühl sind sehr viel kränkbarer als Menschen mit einem stabilen Selbstwertgefühl. Das kennen Sie sicher aus Ihrem Leben. Es gibt Menschen, mit denen können Sie einfach so schwätzen, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, auf gut Deutsch. Ja? Alles kein Problem. Und es gibt Menschen, da werden Sie ganz vorsichtig, weil das sogenannte Mimosen sind. Und Mimosen, menschliche Mimosen, sind wie Mimosenbäume. Wenn man die antippt, falsch, zu viel, zu stark, ziehen sie sich sofort zusammen. Und dann fangen wir an, diese Mimosen ganz vorsichtig zu behandeln. Und dann ziehen wir ganz die Gesamthandschuhe an und gehen mit diesen Samthandschuhen an diesen Menschen ran. Ich weiß nicht, was Ihre Erfahrung ist. Meine ist, es nützt nichts. Je dicker die Handschuhe, umso eher die Verletzung. Das heißt, es sind Menschen, die durch Kleinigkeiten gekränkt sind. Und das kann die hochgezogene Augenbraue sein, wenn Sie was sagen. Ich kann es nicht. Kann das jemand von Ihnen die Augenbraue hochziehen? Ich kann nur beide. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil Menschen mit einem schwachen Selbstwertgefühl brauchen die positive Bestätigung von außen, um sich irgendwie selbst einigermaßen wert zu fühlen. Und um das zu kriegen, muss ich ganz genau gucken, wer bestätigt mich, wer bestätigt mich. Und wenn ich so ganz genau hingucke, dann sehe ich natürlich vieles andere auch noch. Menschen, die mich gar nicht anschauen, die eben die Augenbraue heben, die vielleicht sogar so machen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Reaktionen. Und wenn ich in meiner Selbsteinschätzung angewiesen bin auf das Positive von außen, dann ist natürlich alles, was nicht positiv ist, sofort eine Kränkung. Das heißt, diese Menschen sind durch Dinge kränkbar, von denen wir manchmal gar nicht eine Ahnung haben, dass sie überhaupt zu einer Kränkung werden können. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus der Therapie erzählen. Ich hatte eine Klientin, die hatte eine Essbrechsucht. Und Menschen mit einer Essstörung haben in der Regel ein schwaches Selbstwertgefühl. Und eines Tages rief sie mich an und sagte, ich werde die Therapie nicht weiterführen. Und dann war ich völlig überrascht, weil ich nicht gewusst habe, was in der letzten Stunde Schlimmes passiert ist, und habe sie gebeten, nochmal zu kommen, um es mir zu erklären. Und da erzählte sie mir folgende Geschichte. Sie war gekränkt und mein Fehler, den ich gemacht hatte, war, ich habe die Stunde etwas überzogen, ich habe nicht pünktlich geendet. In dieser Zeit, wo ich die Stunde überzogen habe, kam die nächste Klientin und wartete auf dem Flur. Als nun meine Klientin ging, sah sie die nächste Klientin, scannte die durch, kam zu dem Ergebnis, die ist schlanker. Das bedeutet, die ist schöner. Das bedeutet, die ist liebenswerter. Wenn also so schlanke, schöne, liebenswerte Klientinnen bei Frau Wadetzki sind, brauche ich gar nicht mehr zu kommen. So, jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, typisch Psychotherapie, gell? Das könnte mir doch nie passieren. Also zum einen passiert uns das auch immer wieder, das erzähle ich Ihnen gleich wann. Und zum zweiten muss ich sagen, ich habe eine große Hochachtung vor dieser Klientin gehabt und habe sie heute noch. Ich hätte mich das nie getraut, so auszudrücken. Denn es läuft ja noch parallel dazu, so ein anderes Bewusstsein, was da sagt, was erzählst denn du da? Aber es war so toll, dass sie es ausgesprochen hat, weil genau das war ihr Problem. Wenn ich nicht schlank bin, bin ich nicht schön, und wenn ich nicht schön bin, bin ich nicht liebenswert. Und der Wunsch ist, ich möchte liebenswert sein und ich möchte eine der liebenswertesten Patienten hier sein. Völlig legitime Wünsche. Ja? Sie hat sie ausgesprochen und das ist wirklich sehr, sehr toll. Und das sollten Sie sich merken, weil das ist eine Möglichkeit, mit Kränkungen umzugehen, ist zu spüren, was macht das in mir? Und dem anderen es mitzuteilen. Zu sagen, das ist für mich ganz, ganz schlimm. Jetzt komme ich aber noch auf die Situation, warum wir das auch immer wieder erleben. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin in einem Straßencafé. Es ist wunderschön warm, die Sonne scheint und Sie sind heilfroh, dass Sie mal wieder Zeit miteinander haben, weil Sie hatten lange keine Zeit miteinander. Und plötzlich kommt von rechts eine ganz schlanke, großgewachsene, wunderhübsche Frau mit ewig langen Beinen, traumhaften Haaren und ihr Mann oder ihre Partnerin kann nichts anderes als dieser Dame hinterher gucken. Und sie sitzen vor ihrem Eis und denken, und machen genau dasselbe wie die Klientin. Die sagen, ich bin nicht so groß, ich bin nicht so schlank, ich habe nicht so eine Beine, ich habe nicht so eine Haare, außerdem sehe ich sowieso nicht so aus. Oh, wie kann man mich da lieben? Das ist genau dasselbe. Die Frage ist nur, wie gehen Sie damit um? Ist der Abend oder ist der Nachmittag dann sozusagen kaputt? Hat Ihr Partner das Eis auf dem Kopf? Oder gehen Sie wutentbrannt wohin? Oder sagen Sie, hallo, hier spielt die Musik? Das ist dann die Frage. Aber innerlich läuft genau dasselbe. Dass wir uns vergleichen mit etwas, was uns und anderen attraktiv erscheint und wir schneiden schlecht ab. Und schwuppdiwupp kann das für uns eine Kränkung bedeuten. Ja? Ist ganz menschlich. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Denn Kränkungen sind in der Regel Situationen, die zu ganz viel Krieg und Unglück führen können. Und zwar in uns und in unserer Umgebung. In dem Moment, wo wir dieses Gefühl von Entwertung innerlich spüren und uns selber noch eins drauf tun, dass wir sagen, naja, klar, ist doch logisch, so blöd, so hässlich, so dick, so dumm, so alt wie ich bin, das ist doch eh kein Wunder. Ne? Geben wir uns gleich wieder noch eine mit drauf. Dann sind wir in Unfrieden mit uns und mit dem Gegenüber. Und Unfrieden kann dazu führen, dass wir entweder uns selber schädigen oder den anderen schädigen. Das ist es, was der Lehrer gemacht hat. Der hat zwar sich selbst auch geschädigt am Ende, aber er hat erstmal die anderen geschädigt, weil er in Unfrieden war mit seinem Schicksal, was er erlebt hat. Und vieles, was wir im Leben erleben, ist nicht gerecht, es ist ungerecht, es ist entwertend und es ist gemein. Und dennoch müssen wir mit diesen Situationen umgehen, weil, und zwar in dem Moment, wenn wir sie nicht ändern können. Wenn der die Professur nicht kriegt, kann er nichts machen, außer sich vielleicht nochmal bewerben. Ja? Das heißt, wir sind gefordert, mit Kränkungssituationen umzugehen, auch wenn wir es eigentlich nicht wollen. In der Regel machen wir es so, dass wir sagen, du bist schuld. Du bist schuld, dass ich mich gekränkt fühle. Dann bin ich es los, werf's dem anderen vor, aber dann beginnt der Krieg. Da sagt nämlich der andere, ja, aber du hast doch auch, und schlägt jetzt wieder zurück. Vielleicht auch so, weil er weiß, die ist da und da empfindlich, also ne, noch so ein bisschen was dazu. So, zack, dann sitzt das. Okay, dann denkt man sich, gut, also wenn du Krieg willst, dann kriegst du Krieg. Ne? Schlägt man wieder zurück und zurück und zurück und zurück und zurück. Diese Konflikte, wo man Schuld hin und her schiebt, die neigen dazu zu eskalieren, weil jeder immer noch ein bisschen mehr drauf tut. Noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen. Und dann irgendwann ist man im Krieg und die Erde brennt. Und wir haben es zum Beispiel in vielen Krisengebieten, in vielen Kriegsgebieten auf dieser Welt sehen wir genau dieses Muster. Du hast aber, nein, du hast aber, du hast aber, du hast aber, du hast aber. Und immer noch ein bisschen mehr. Und das ist das Gefährliche dran. Noch dazu gibt es bei Kränkungen eine ganz spezifische Reaktion, nämlich die sogenannte Kränkungswut. Diese Kränkungswut ist eine zerstörerische Energie, die nichts weiter will als kaputt machen. Ich habe ein kleines Beispiel für Sie. Das ist ein Zeitungsausschnitt. Es ist so klein, man findet sie gar nicht mehr hier in den ganzen Papieren. Gibt es ganz viele in der Zeitung. Zum Beispiel Rache an 2000 Autoreifen. Um sich an rücksichtslosen Autofahrern zu rächen, hat ein wütender Radfahrer an die 2000 Autoreifen im Wert von umgerechnet 350.000 Euro zerstochen. Kann man machen. Der ist nämlich bespritzt worden. Der Mann war darüber, hat sich geärgert, von einem Autofahrer nass gespritzt worden zu sein, der in hohem Tempo durch die Pfütze fuhr. Er ging dann zu einem privaten Rachefeldzug und zerstach mit einem Schraubenzieher 550 parkende Fahrzeuge. So, das ist die Kränkungswut. Die Kränkungswut ist überhaupt nicht lösend, weil der wird dadurch nicht trocken, der wird dadurch auch das Ereignis nicht verändern, ja, sondern was dieser Mensch macht, ist, dass er unkontrolliert seine ganze Wut nach außen richtet und zerstört. Das ist das, was wir in der Rache kennen. Ja. Die Rache sagt, du hast mir was angetan, jetzt tue ich dir auch was an. Bisschen mehr, damit du weißt, wie es weh tut. Und dann geht es mir wieder gut. Also wenn man zum Beispiel ein Theaterstück sieht, so eine alte Geschichte aus dem alten Griechenland, so irgendwelche griechische Tragödien, da findet man das wirklich gehäuft. Da ist am Ende ungefähr nur noch ein Drittel der ersten Schauspielermenge auf der Bühne. Alle anderen sind dahin gemordet und gemetzelt durch Intrigen, Kränkungen und dergleichen. Also es scheint so zu sein, als wenn der Mensch ein großes Bedürfnis nach Rache hat, könnte man mal so sagen. Ja? Es gibt auch viele Bücher, wie kränke ich richtig? Meistens werden diese Bücher für Frauen geschrieben, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich glaube, die wissen das gut, wie man das macht. Und diese Bücher, wenn man sie sich mal genau anguckt oder auch die Artikel, das sind in der Regel Anleitungen zu Gewalttaten. Und es kann als Bumerang zurückkommen, so wie bei dem Fahrradfahrer, der wird eine ganz schöne Strafe kriegen, wenn der 550 Autos demoliert. Das heißt, die Rache ist zwar scheinbar eine Erlösung, aber sie erlöst nicht, weil sie den Konflikt nicht löst und sie kommt sozusagen negativ wieder zu uns zurück. Und diese Dynamik, das ist auch die, die zu Morden und zu Kriegen führen kann. Das ist eine ganz, ganz starke Energie, die auftauchen kann durch schwere, tiefe Verletzungen, durch Entwertungen, durch Missachtungen. Und die zu kontrollieren, halte ich für sehr, sehr wichtig, denn sonst würden wir uns alle was ganz Schlimmes antun. Es gibt eine andere Wut, die in der Kränkung sehr viel sinnvoller ist. Das ist nämlich die sogenannte konstruktive Wut. Die konstruktive Wut ist eine Aggression, die schützen will. Das ist die, die sagt, halt, mit mir so nicht. So redest du nicht mit mir, das tust du nicht mit mir, hier setze ich eine Grenze. Das schützt mich, verletzt den anderen nicht, führt dazu, dass die Beziehung bestehen bleiben kann und führt dazu, dass ich dem anderen die Verantwortung für sein Verhalten zurückgebe und sage, hier ist meine Grenze. Das ist nicht Krieg. das ist wirklich guter Schutz. Und diese destruktive Energie umzuwandeln in die schützende Aggression, das hilft uns in Kränkungen. Wenn uns jemand dumm anredet, wenn uns jemand verletzend mit uns umgeht, dann ist es wichtig, dass wir sagen, halt, so nicht. Denn sonst liefern wir uns aus und es bringt überhaupt nichts. Und wir müssen dem Ganzen einen Stopp setzen. Und wir dürfen das und es ist notwendig, es zu tun. Es ist aber nicht notwendig, den anderen niederzuprügeln oder sonst auf irgendeine Art und Weise zu verteufeln. Sogar machen wir das manchmal auch in Gedanken. Aber gut, Rache in Gedanken, na gut, in Ehren. Ja? Also, aber nicht umsetzen, weil es bringt letztendlich gar nichts. Man ist am Ende eigentlich dann wirklich der Dumme oder die Dumme. Okay, so, jetzt habe ich schon über eines der wichtigen Gefühle gesprochen. Denn Kränkungen sind eigentlich keine Gefühle. Wir würden zwar sagen, wenn ich mich gekränkt fühle, dann ist das ein Gefühl. Nein, Kränkungen sind eine Mischung. Eine Mischung aus Gefühlen und Zuständen. Ohnmacht zum Beispiel ist kein Gefühl. Ohnmacht ist ein Zustand. Und das Kränkungserleben selber ist auch ein Zustand. Das ist wie Depression. Das ist eine Stimmungslage, die mal mehr oder mal weniger wird, die aber immer so ungefähr so um die Mitte rumgeht und nie wirklich aufhört. Ein echtes Gefühl ist etwas, was ein Ende hat. Ein echtes Gefühl steigt auf, hat einen Höhepunkt, steigt ab, tockt noch ein bisschen nach und hört dann irgendwann auf. Stellen Sie sich vor, ein Kind, was hinfällt, sich das Knie aufschlägt. Schmerz, großer Schmerz. Was macht es? Weint. Ganz furchtbar. Ne? Irgendwann wird es ein bisschen weniger und dann. Und dann ist irgendwann zu Ende. Das ist ein echtes Gefühl. Und die Kränkung ist kein echtes Gefühl. Die setzt ein und wird mehr oder weniger, aber hört nicht auf. Und um Kränkungen zu überwinden, ist es sinnvoll, die echten Gefühle, die in der Kränkungssituation auftauchen, die zu spüren und zu einem Ende zu bringen. Und diese Gefühle sind Schmerz, Angst, Scham und Wut. Schmerz, weil es so weh tut, wenn wir abgelehnt werden. Und es ist viel konstruktiver zu spüren, es tut mir weh, dass ich abgelehnt werde, als den anderen zu verteufeln, dass der das mit mir tut. Wenn ich nämlich traurig bin, dann kann ich mir jemanden suchen, der mich tröstet. Ich kann mich selber trösten. Ich kann mir eine gute Situation schaffen. Ich habe ganz andere Möglichkeiten, mit mir umzugehen. Genauso die Angst. Wenn wir kritisiert werden in unserem Job, dann ist die Kränkung sehr häufig vordergründig mit einer Angst verbunden, nämlich der Angst, wenn ich hier nicht gelobt werde, verliere ich vielleicht den Job oder ich kann nicht aufsteigen oder ich kriege eine Kürzung von meinem Gehalt. Und das ist natürlich auch eine reale Angst. Und es ist aber wichtig, diese Angst zu spüren und zu sagen, ja, ich habe Angst. Um dann zu gucken, was kann ich tun, dass diese Angst weniger wird. Zum Beispiel nachfragen. Ist meine Leistung so schlecht? Oftmals haben wir ja die Vorstellung, dass wir ganz schlecht beurteilt werden. Dabei werden wir es gar nicht. Deshalb ist Nachfragen so wichtig. Oder auch zu sagen, muss ich mich vielleicht noch ein bisschen nachqualifizieren, dass ich hier auf dem Posten noch besser bin. Das heißt, wenn wir die Angst spüren, können wir auch ganz gezielt reagieren, anders als wenn wir den Chef oder wen auch immer verteufeln, dass wir kritisiert wurden. Bei der Scham ist es ein bisschen schwieriger, weil Scham eben ein Gefühl ist, was wir alle tunlichst vermeiden. Weil Scham sozusagen unsere Grenzen auflöst. Das ist ja auch, man sagt ja auch, jemand verliert das Gesicht. wir lösen uns in gewisser Weise auf und deshalb wollen wir dieses Gefühl nicht spüren. Aber wenn wir es spüren, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir Schutz brauchen. Wenn wir uns schämen, brauchen wir Schutz. Dann müssen wir irgendwie einen Raum suchen, wo wir dem Ganzen nicht mehr so ausgeliefert sind. Auch das können wir tun. Wir können uns Menschen suchen. Wir können mit denen drüber reden und sagen, mein Gott, ich schäme mich so, weil ich sowas Furchtbares getan habe. Ja? Und dann eine Antwort bekommen. Ist auch besser, als den anderen zu verteufeln. Und das letzte Gefühl, die Wut, habe ich schon erwähnt, nicht in die Kränkungswut gehen. Wenn die vorübergehend kommt, dann warten, nicht gleich agieren. Oftmals hilft es, wenn man eine Weile einhält, um dann zu entscheiden, will ich dem anderen morgen oder übermorgen wirklich noch was antun. Wichtig ist aber zu spüren, wo ist meine Grenze und wo will ich etwas nicht mehr so haben, wie es ist. Und das mitteilen, das müssen wir dem anderen mitteilen, sonst weiß der andere das nicht. So, also, konstruktive Wut, Angst, Scham und Trauer sind die echten Gefühle, die in der Regel mit Kränkungssituationen zusammenhängen. Und eine Möglichkeit, aus diesem Kränkungssumpf von Ohnmacht, Empörung, Kränkungswut, Beziehungsabbruch rauszukommen, ist das zu spüren. Und wenn die Beziehung gut ist, dann ist es natürlich ein großer Vorteil, das mit dem anderen zu besprechen, so wie die Klientin es mit mir gemacht hat, dass sie gesagt hat, wie es ihr geht. Häufig ist es so, gerade im beruflichen Umfeld geht sowas in der Regel nicht. Sollte man bestmöglich nicht tun. Dann muss man sich außerhalb jemanden suchen, einen Menschen unseres Vertrauens. Manchmal ist es in ganz aktuellen Kränkungssituationen sehr schwer, mit dem anderen zu reden. Dann ist es gut, eine Distanz einzuschalten und zu sagen, lass mich erst mal. Ich muss erst mal gucken, was mit mir ist und dann komme ich wieder auf dich zu. Das kann sehr hilfreich sein. Die Zeiten können von einer Stunde bis zu einem Jahr dauern. Ist völlig egal. Wichtig ist zu wissen, die Zeit brauche ich, damit ich wieder auf dich zurückkommen kann, wieder Kontakt aufnehmen kann. Es ist manchmal auch sehr hilfreich, um eine Kränkung zu überwinden, zu verstehen, warum der andere so reagiert hat, wie er reagiert hat. Also, bevor wir uns furchtbar aufregen über den anderen, kann es sehr hilfreich sein, zu sagen, aha, wenn ich in derselben Situation wäre wie mein Gegenüber, dann würde ich vielleicht genauso reagieren. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich bin mit einer Gruppe von Psychotherapeuten zusammen und wir fragen uns, was wären wir, wenn wir keine Psychotherapeuten wären? Das ist schon mal eine sehr spannende Frage. Der eine, der so gerne kocht und isst, sagt, er würde ein Gourmet-Lokal eröffnen. Ah, sage ich, super, komme ich. Später sitzt er dann da und schneidet die Tomate für den Salat. Und ich stehe neben ihm, gucke ihm zu und wollte zweierlei sein. Erstens hilfreich, zweitens witzig, sollte man beides vermeiden. Ich sagte nämlich zu ihm, wenn du ein Gourmet-Lokal hast, dann musst du aber das Auge aus der Tomate schneiden. Fand das überhaupt nicht schlimm, kenne ihn auch als jemand, der mitlacht, aber an dem Tag gar nicht. Sein Gesicht verdüsterte sich. Wumm. Oh, dachte ich mir. Jetzt hast du aber voll daneben gehauen. War nun meinerseits gekränkt, weil ich gedacht habe, er ist so ein Schmarrn. Jetzt wollte ich doch hier nur einen Witz machen, ne? Und jetzt kriege ich so eine Antwort. Und dann habe ich klugerweise gesagt, weißt du, ich gehe mal. Und ich ging und das Ganze war in einem Garten und dann setzte ich mich in eine andere Ecke des Gartens und habe gedacht, was ist jetzt eigentlich passiert? Also, Ich wollte einen Witz machen, wollte hilfreich sein, krieg so eine doofe Antwort. Na gut, so. Dann gingen natürlich die ganzen eigenen Heimatfilme los. Ne? So nach dem Motto, du redest da so, ne? So vor dich hin, kein Wunder und so und verletzt damit die Leute, bla 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 bla. Habe ich einfach mal so lassen. Dann ging es um ihn, er, habe ich auch so meine ganze Gedankenkette. Habe das einfach mal so gedacht. Am Ende habe ich mir dann gedacht, so, na gut, wenn der dich für blöd hält, dann hält er dich eben für blöd. Kannst du auch nicht ändern. So ging ich dann relativ ordentlich wieder zurück, weil es war ja eigentlich nichts Schlimmes passiert. Wir aßen den Salat, alles wunderbar. Und nächsten Tag ging es weiter. Da erfuhr ich, warum er so sich verhalten hatte, wie er sich verhalten hatte. Er hatte nämlich einen ganz aktuellen Konflikt mit seiner Mutter. Und diese Mutter war eine Frau, die ihm immer so die Botschaft gegeben hat, Junge, streng dich an, mach alles richtig und so. Macht er auch. Macht es wirklich gut. Jetzt komme ich und sag ihm durch die Tomate, Junge, das hast du aber nicht richtig gemacht. Da habe ich gemerkt, es hatte mit mir überhaupt nichts zu tun. Sondern ich kam sozusagen, ohne es zu ahnen, in eine Konfliktsituation, die so offen lag und deshalb war die Reaktion so. Zu einem anderen Zeitpunkt wäre es vielleicht völlig anders gewesen, aber das Thema lag so offen. Und dann habe ich mir gedacht, das verstehe ich. Wenn ich eher gewesen wäre, ich hätte vielleicht noch heftiger reagiert, gesagt, was redest denn du da für ein Blech oder sowas. Weil wenn man sowas so spürt, ja, wenn jemand sozusagen die Wunde in einem antickert, dann ist man einfach erstmal ablehnend. Und das Interessante war, dass ich durch das Hören dieser Geschichte war ich völlig raus aus dem ganzen Thema, weil ich gemerkt habe, wie gesagt, mit mir hat es nichts zu tun, ich musste mich nicht niedermachen und es hatte was mit ihm zu tun, das war sein Thema und ich konnte es ihm zurückgeben und dachte mir, das musst du lösen. Das heißt, wenn wir wissen oder spüren oder erfahren, warum jemand sich so uns gegenüber verhält, wie er es tut, und wir können es verstehen aus seiner Position heraus, dann hilft es uns, aus unserem Kränkungsgefühl rauszukommen. Wir tun es nicht, um etwas zu entschuldigen. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn sich jemand mies verhält, dann ist das keine Entschuldigung, aber ich kann etwas verstehen und kann dann sagen, okay, ich verstehe das, also ist es wie eine Entlastung für die eigene Person. Und das hilft immer wieder. So, jetzt kommen wir zum unangenehmsten Teil des Abends. Wir kommen nämlich zur Verantwortung. Die Tatsache, dass wir uns gekränkt fühlen, hat mehr mit uns zu tun, als mit dem, was die andere Person tut. Da stelle ich jetzt mal alles auf den Kopf. Weil wir ja eigentlich sagen, du verhältst dich falsch, deshalb muss ich gekränkt reagieren. Ich sage nein. Dass ich gekränkt bin, liegt einzig und allein in meiner Hand. Ich kann dem anderen sagen, hallo, so will ich das nicht, was du da tust. Ich muss nicht gekränkt reagieren. Ich lese Ihnen ganz kurz einen Ausschnitt aus einem Interview mit Morgan Freeman, einem Schauspieler schwarzer Hautfarbe, vor. Es geht um Benachteiligung und Diskriminierung. Ich bitte Sie, es nicht politisch zu hören, sondern jetzt hier kränkungspsychologisch gesehen. Die Interviewerin fragt, was passiert, wenn ich Nigger zu Ihnen sage? Er, nichts. Sie, warum nicht? Er, was passiert, wenn ich österreichische Dummkuh zu Ihnen sage? Sie, nichts. Er, warum nicht? Sie, ich fühle mich nicht angesprochen. Er, sehen Sie, ich auch nicht. Sie, ist das der Trick? Sich nicht angesprochen zu fühlen? Er, Wenn Sie mich Nigger nennen, haben Sie ein Problem, nicht ich, weil Sie das falsche Wort benutzen. Indem ich mich nicht angesprochen fühle, lasse ich Sie mit Ihrem Problem allein. Gut, gell? Warum machen wir denn das nicht? Wir sind ja nun kluge, denkende Menschen, wir könnten das ja tun. Sagen, hier, nimm dein falsches Wort und wandle. Ja, wir tun es deshalb nicht, weil Kränkungen in der Regel dort ansetzen, wo wir einen wunden Punkt haben. Wo wir einen, ich sage es jetzt im übertragenen Sinne, einen nicht verarbeiteten Nigger in uns haben. Herr Freeman ist durch das Thema durch, möglicherweise, glücklicherweise, weil er auch Lebensumstände hat, wo das möglich ist. Wir haben alle etwas in uns. Alle haben wir einen wunden Punkt oder mehrere wunde Punkte. Und die sind der Grund dafür, dass es reinkommt, ungefiltert, und wir es nicht draußen lassen können. Der wunde Punkt hat in der Regel zu tun mit Selbstwertverletzungen, die wir im Leben erlebt haben. Die können ganz unterschiedlicher Art und Weise sein. Die können schon angefangen haben, als wir auf die Welt kamen. Die können gestern passiert sein, weil wir verlassen wurden, weil wir entwertet wurden, gedemütigt wurden. Alles, was unser Selbstwertgefühl verletzt hat, kann einen wunden Punkt bilden. Dieser wunde Punkt ist wie eine nicht vernarbte Wunde, wo alles, was so ähnlich aussieht wie die alte Verletzung, wieder hineingeht und wieder und wieder und wieder. Und hätte er das Thema schwarze Hautfarbe, Diskriminierung als Nigger nicht für sich klar gekriegt, dann wäre es möglicherweise ein Punkt, ein Wunderpunkt in ihm, der dann zu einer Kränkungsreaktion geführt hätte. So, das heißt, wenn wir rauskriegen, welche wunden Punkte wir haben, dann haben wir die Möglichkeit, sie entweder zu überwinden oder uns zumindest zu schützen. Nehmen wir ein Beispiel. Ein kleines Mädchen wächst, sehr neugieriges, lustiges, lebhaftes Mädchen, wächst mit einer Mutter auf, die kaum Zeit für sie hat. Und sie immer, Mama, 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 ich muss dir was erzählen, was ganz Spannendes habe ich erlebt. Und die Mama denkt sie, ja, ist ja schon gut, nachher, erzähl's mir nachher. Es gibt kein Nachher, weil nämlich schon wieder was Neues passiert und die Mama sagt, du, ich muss jetzt ganz andere Sachen machen. Was ich in dem Kind abbilden kann, ist, das, was ich zu sagen habe, interessiert niemanden. Ich werde nicht gehört, ist der wunde Punkt. Wenn so ein Mensch im Erwachsenenalter einen Konflikt zum Beispiel mit dem Partner hat, und das Gefühl hat, der hört mir überhaupt nicht zu, dann kann das für diesen Menschen mit dieser Erfahrung wirklich ein großes Problem und eine massive Kränkung werden. Weil das genau die alte Wunde antickert. Ein anderer sagt, hallo, jetzt hörst du mir mal zu. Kann sie nicht, weil dann sofort die alte Wunde aufbricht. Ich hatte eine Klientin, die kam zu mir und sagte, Bärbel, stell dir vor, was mir gestern passiert ist, das darf doch wohl nicht wahr sein. Sie wollte mit ihrem Partner ausgehen und die ganze Beziehung war sowieso, naja, ein bisschen krisenhaft. Und sie macht sich schön, klar. Ne? Man möchte ja dann auch gefallen und so und freut sich auf den Abend und ist alles wunderbar. Und dann nimmt sie sich zum Schluss noch eine Stola mit, weil sie denkt, könnte ja kühl werden. Und da sagt er zu ihr, was hast du denn da für einen blöden Fummel mit? Nicht gerade die feine englische Art, aber was passierte? Sie lachte nicht, sondern sie war zutiefst getroffen, ganz schwer gekränkt. Sie können sich vorstellen, wie der Abend lief. ziemlich desolat und sie sagte, das kann doch nicht wahr sein, dass so eine simple Aussage sowas Tiefes in mir auslöst. So eine tiefe Verzweiflung und Kränkung. Dann haben wir gesagt, dann gucken wir doch mal, womit kann das vielleicht zusammenhängen? Und kurz gefasst war die Geschichte ihres Lebens so, dass ihre Mutter relativ früh starb. Sie wuchs beim Vater auf und hatte natürlich untergründig immer Angst, auch den wieder zu verlieren. Und in ihrem System hat sich sowas gebildet wie, ich muss ihm gefallen, damit er bleibt. Und jetzt hat der Partner sozusagen durch die Blume gesagt, du gefällst mir nicht. Und da die Beziehung sowieso schon so ein bisschen kriselig war, hat sie einfach schlichterdings Angst gehabt. Da ist wieder dieses Gefühl. Die Angst, Hilfe, ich gefalle dem anderen nicht und werde verlassen. Und gedreht hat es sich in eine tiefe Kränkung, in ein tiefes Gefühl von Zurückweisung und dann auch in Wut, weil wir lieber wütend sind, als Angst zu haben. Wut macht stark, Mut macht Kraft, gibt Kraft, Angst nicht, also haue ich dem anderen lieber eine vor die Birne. So, das war kurz gefasst die Situation. Was sie jetzt machen kann, ist zu gucken, wie kriegt sie diese alte Wunde geheilt? Da geht es sicherlich nochmal um Abschied von der Mutter und um die Beziehung zum Vater. Aber manchmal kann man das nicht, weil man es gar nicht weiß. Dann weiß man aber, hallo, ich habe hier eine wunde Stelle, immer wenn ich das Gefühl habe, nicht zu gefallen. Dann weiß ich, jetzt wird es gefährlich für mich. Und das ist die Verantwortung, von der ich spreche. Die Verantwortung ist nicht, dass der andere mir sagt, wie wunderbar ich bin. Die Verantwortung ist, dass ich sage, jetzt wird es gefährlich, weil ich das Gefühl habe, nicht zu gefallen. Und dann sich selber zu schützen, um nicht in die Kränkung hineinzufallen, sondern um es anders zu lösen, um zum Beispiel zu sagen, finde ich absolut nicht fair, wie du hier über meine Stola redest. Das ist verletzend, es tut mir weh. Das ist ganz was anderes, als in diesem Kränkungsgefühl zu landen und dem anderen die Stola sozusagen um die Ohren zu hauen. Das können wir aber nur, wenn wir Verantwortung für uns übernehmen und für unsere Reaktion übernehmen. Umgedreht können wir sagen, in dem Moment, wo wir uns gekränkt fühlen, können wir uns freuen, denn dann lernen wir etwas über unsere wunden Punkte. Dann können wir sagen, was passiert denn jetzt gerade hier in dieser Situation? Warum bin ich denn jetzt gekränkt? Und dann kann es sein, weil ich mich nicht gesehen fühle, weil ich mich nicht gehört fühle, weil ich Angst habe, zu doof zu sein oder nicht schön genug. Und dann habe ich sozusagen das Thema schon mal für mich. Ich kann sagen, bei diesen Themen muss ich aufpassen, dass ich dann nicht mein Selbstwertgefühl selber noch unterminiere. Denn in jedem Kränkungsgefühl steckt immer auch eine Selbstkränkung mit drin, indem wir uns selber auch noch abwerten. Und wenn wir das lassen, dann haben wir zumindest schon mal die Chance, dass unser Selbstwertgefühl wieder ein bisschen mehr ins Gleichgewicht kommt, weil das ist eigentlich das Ziel. So heißt es, ich bin nichts wert, ich bin dumm, hässlich und was auch immer. Und es geht darum, dass das Selbstwertgefühl wieder nach oben kommt, dass es wieder sozusagen in die Balance kommt. Und dazu brauchen wir uns. Wir brauchen uns, unsere gute Botschaft an uns selber, zu sagen, auch wenn du eine blöde Stola hast, du bist nicht blöd. Die Stola ist blöd, aber ich nicht. Wenn die Arbeit kritisiert wird, dann ist die Arbeit vielleicht mies, aber ich nicht. Nimm's bitte nicht persönlich, heißt, nimm nicht das, was von außen kommt, sofort in dich hinein als Entwertung deiner Person. Das ist überhaupt nicht nötig. Aber das ist das, was wir in Kränkungen tun. Die Entwertung der eigenen Person. Und wir müssen gut aufpassen, dass wir nicht das, was der andere macht, für uns zur Entwertung machen. Aber das ist unsere Verantwortung. Wenn der andere uns schlecht behandelt, kann ich es entweder als Entwertung, als persönliche Kränkung nehmen oder ich kann sagen, hier kriegst du es zurück. So wie Morgan Freeman es gemacht hat. Und je besser wir unsere wunden Punkte kennen, umso besser können wir es natürlich auch machen. Das heißt auch, der Satz, du hast mich gekränkt, den müssten wir eigentlich aus unserem Wortschatz streichen. Denn ich kann im Grunde niemanden kränken. Um sie jetzt zu kränken, ich wüsste nicht, was ich tun sollte.
Nicht viel.
Nicht viel. Was wir machen können, wir können Menschen schlecht behandeln. Wir können sie niederschreien, wir können sie ganz bös entwerten, wir können sie missachten, das können wir alles tun. Ob das bei der anderen Person wirklich zu einem Kränkungsgefühl kommt oder zu was ganz anderem, das liegt nicht in unserer Hand. Das ist so wichtig zu wissen. Wenn ich jemandem Nein sage, dann kann das für jemanden was ganz Tolles sein, weil dann weiß er, dass ich da ein Nein habe. Für jemand anderen ist es eine Kränkung. Aber nicht alles ist für jeden eine Kränkung. Deshalb können wir im Grunde nicht sagen, ich kränke dich jetzt oder du hast mich gekränkt. Wir können höchstens sagen, das, was du getan hast, das ist für mich sehr kränkend. Das ist ganz was anderes. Und wir können auch nicht die Verantwortung übernehmen dafür, dass jemand gekränkt ist. Das ist nicht unsere Verantwortung. Das ist die Verantwortung des anderen. Wir sind einzig und allein für unser Verhalten verantwortlich. Dass wir achtungsvoll mit einem anderen Menschen umgehen. Das ist unsere Verantwortung. Aber ob die Person gekränkt ist oder nicht, das steht nicht in unserer Verantwortung. Und ich weiß, es ist schwer, das so umzudrehen, aber es hat den großen Vorteil, wenn wir nicht mehr verantwortlich sind für die Kränkung des anderen, dann können wir viel freier agieren. Dann kann ich dem anderen Ja oder Nein sagen. Und wenn die Person dann gekränkt ist, dann kann ich sie fragen und sagen, hat dich das jetzt gekränkt? Das bedauere ich. Aber wenn du mit mir was zu tun haben willst, dann musst du davon ausgehen, dass ich auch Nein sage. Und dann hat der andere die Wahl, will er das oder nicht. Und das ist, glaube ich, nicht so leicht, das sofort umzusetzen, aber vielleicht mal im Alltag mal so ein bisschen wirklich mal wachsam zu sein, ja? Wie viel wir auch von unserem Verhalten zurücknehmen, nur aus Angst, jemanden zu kränken. Also man kann ja zum Beispiel jemanden mit einer Essstörung massiv kränken, weil man sagt, du siehst aber gut aus, hast du ein bisschen zugenommen? Das ist die schlimmste Kränkung für jemanden mit einer Essstörung. Ja, würde doch jemand ohne Essstörung gar nicht irgendwie als Kränkung erleben. Oder du siehst voll aus im Gesicht oder so. Das kann für die Person ganz furchtbar sein. Also dürfte ich das nicht sagen. Muss ich meinen Mund verschließen? Oder sagen, oh, da hast du wohl einen wunden Punkt oder ein Thema. Also nehmen Sie die Kränkungssituation wirklich als Lernsituation über sich selbst, um mal zu sehen, hey, was ist denn das? Was ist es, was jetzt wirklich bei mir mich erreicht in Form einer Entwertung? Gut, also jetzt muss ich ja hier mal zur Veränderung kommen. Also ich werde Ihnen mal ein kurzes Fax berichten von einer Klientin. Das nehme ich so toll. Es ist richtig aus dem Leben. Ja? Die hat es schon gelernt, es anders zu machen. Die ist in einem Kreis von Literaten, also sie schreiben alle so eine Geschichten und da gibt es eine Einladung für so ein Treffen und da kommt eine Person auf sie zu und sagt, ha, bist du auch dabei? Da sagt sie, wobei? Nö, hab keine Einladung gekriegt. Ah, so. typische Kränkungssituation, alle sind dabei, nur ich nicht. Ich kriege keine Einladung, obwohl ich eigentlich im Grunde dazugehöre. Und der Typ, der auch noch eingeladen hat, den kannte sie auch noch. Also eine wirklich ganz schlimme Kränkungssituation, wo man manchmal dann sagen würde, okay, gut, ich schreibe nie wieder Geschichten und die können mich doch alle mal gerne haben. Beziehungsabbruch, zack, peng, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist natürlich die erste Reaktion. Die zweite. Sie schreibt, vor 3 Jahren wäre das eine klassische Situation für Rückzug, verletzt fühlen, nichts mehr mit denen zu tun haben wollen, kurz gesagt, gekränkt zu reagieren gewesen. Nach ein paar Mal tief durchatmen und mir klar machen, was da gerade in mir passiert, habe ich mich hingesetzt und diesem Menschen, der die Einladung verschickt hat, eine ehrliche Antwort gegeben, warum ich nicht eingeladen wurde. Klammer auf, und ich hatte eine Angst vor der Reaktion. 30 Minuten später war die Antwort da. Er sei gar nicht der Organisator von dem Ganzen, sondern nur der Mentor. Die Einladungen wurden von seinem Mail-Account aus abgeschickt, weil sein Name werbewirksamer war. Die eigentliche Organisation haben 2 ganz andere und die kennen sie gar nicht. Nochmal 30 Minuten später schickte er eine Mail mit der offiziellen Einladung hinterher, unter anderem mit der Aussage, ich finde, du wärst eine Bereicherung für so ein Treffen. Deshalb schicke ich dir hier als Mentor des Ganzen einfach mal die Einladung. Wenn sie dich kennen, würden sie dich eh einladen. So, das ist der Trick. Zu sagen, da läuft was, was mich entwertet. Den ganzen Ärger zu spüren, so eine Schweinerei, das ist doch ungerecht. Und dann nicht in den Rückzug und den Kontaktabbruch zu gehen, sondern nach vorne durch und zu sagen, was man möchte. Zu sagen, hallo, warum hast du mich nicht eingeladen? Die Angst müssen wir natürlich aushalten. Aber wir haben 50% Chance, dass wir das, was wir wollen, kriegen. Aber für manche ist das schon wieder eine Kränkung. Wenn man seine Bedürfnisse überhaupt mitteilen muss. Denn die Erwartungen sind ja so, dass die Wünsche ja eigentlich abgelesen werden müssten. Und zu sagen, ich wünsche mir von dir, ne, dann brauche ich es ja gar nicht mehr. Das ist ja dann wertlos. Ja, das hat was mit Erwartungen zu tun. Mit Erwartungen, die in Ehren sind, aber die A, nie erfüllbar sind, denn wir sind alles keine Gedankenleser. Und wenn ich nicht weiß, was der andere braucht und will, dann kann ich es ihm auch nicht geben. Und wenn ich was will und ich denke mir, der andere weiß das gar nicht, dann muss ich es ja dem anderen sagen. Sagen, hallo, ich brauche und ich will. Und dann kann der andere sagen, kann ich dir geben oder kann ich dir nicht geben? Bitte seien Sie so lieb und erwarten Sie nicht zu viel von den anderen. Die anderen sind genauso fehlerhaft wie wir. Sie wissen es genauso wenig und deshalb sagen Sie es lieber. Teilen Sie es mit, so wie die Klientin es mitgeteilt hat. Ansonsten wäre sie weggeblieben. Und dann wäre es für sie und für mich eine ganz schlechte Situation gewesen. Aber zu sagen, das und das ist passiert, das und das brauche ich, das und das tut mir weh, ich brauche von dir was, das ist, glaube ich, was ganz Wesentliches. So. Also, Kränkungssituationen sind in der Regel Situationen, in denen bestimmte Bedürfnisse unsererseits nicht erfüllt sind. Und deshalb können wir eine Kränkungssituation sofort verändern, indem wir unsere Wünsche und Bedürfnisse aussprechen. Dann ist die Kränkung weg. Ich kann dem anderen auch sagen, hallo, das ist blöd, dass du nicht Gedanken lesen kannst. Ich würde mir eigentlich das und das wünschen, aber da du mal so unfähig bist, hier keine Gedanken lesen zu können, muss ich dich eben aufklären. Jetzt weißt du es. So, und dann hat man die Chance, etwas zu kriegen. Und das ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt bei Kränkungen. Die entstehen nämlich durch unangemessene Erwartungen oder zu hohe Erwartungen. Die Selbstkränkung besteht auch darin, dass wir Erwartungen an uns selber haben, die wir gar nicht erfüllen können. Ne? Wie viele Menschen müssen 200-prozentig sein? Ich war nur 199-prozentig. Oh Gott, dieses eine Prozent kann nagen. Ja? 10 Leute sagen, du warst klasse, die 11. Person sagt, na, war nicht so gut. Ja, woran hängt man an der 11.? Ne? Oh Gott, ich war natürlich nicht gut genug und wie furchtbar und wie furchtbar. Das ist Selbstkränkung. Machen Sie das nicht. Gucken Sie auf die positive Seite des Lebens und schauen Sie, was Sie alles kriegen. Süchtige Menschen zum Beispiel sind sehr häufig gekränkte Menschen. Das sind Menschen, die sich vom Leben gekränkt fühlen. Nach dem Motto, das Leben hat mir etwas nicht gegeben. Es schuldet mir etwas. Und da sie es nicht bekommen, wenden sie sich ab und suchen das, was sie brauchen, dann in irgendwelchen Suchtmitteln. Wie auch immer. Ja, man kann alles versüchteln. Und wollen mit dem Leben, spielen nicht mehr mit. Sie machen dann nicht mehr mit. Eine Klientin von mir hat mir das mal gesagt. Sie hat gesagt, weißt du, ich lebe so, wie ich im Lokal bestelle. Herr Ober, ich hätte gerne den Tomatensalat, aber bitte ohne Zwiebel, weil den vertrage ich nicht. Die Soße, wenn es geht, auf einem anderen Teller und statt dem Käse hätte ich gerne Schinken. Naja gut, erstmal okay, haben wir alle schon gemacht. Ne? Der Unterschied ist, wenn jetzt der Ober sagt, tja, wissen Sie, es tut mir furchtbar leid, ich kann Ihnen den Salat nur so bringen, wie er ist. Dann sagt sie, danke, dann esse ich gar nichts. Das ist der Unterschied. Man kann sagen, gut, bringen Sie mir mal den Salat so, wie er ist, und dann suche ich mir die Dinge raus, die mir schmecken. Wenn ich aber sage, danke, ich esse gar nichts, dann heißt das, ich muss hungrig bleiben. Und so macht sie das mit Menschen. Die Menschen sind alle so fehlbar, so doof, die bringen sowieso nicht das, was sie brauchen, also will ich mit denen gar nichts zu tun haben. Statt zu gucken, hallo, da gibt es ja ganz unterschiedliche. Und manche sind doof, andere sind überhaupt nicht doof. Hier kriegt man sogar eine ganze Menge. Das ist der Unterschied. Und gekränkt vom Leben heißt auch, dass ich mir nicht das aus dem Leben rausziehe, was ich aus dem Leben rausziehen kann, sondern nur gucke, wo es überall nicht funktioniert, wo der Salat nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte. Natürlich hätten wir es gerne alle irgendwie wahrscheinlich wo anders, wie es ist. Aber es ist nun mal nicht so. Und deshalb kann man sagen, okay, her, Leben, Menschen, jetzt schauen wir mal, was können wir miteinander tun. Das hilft auch, Kränkungspotenzial zu reduzieren, indem wir satt werden. Ja? Wenn wir satt werden, wenn wir unsere Erwartungen an das anpassen, was wirklich auch erfüllbar ist, dann können wir uns helfen, hier kränkungsfreier zu leben. Also, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wichtig ist, um mit Kränkung umzugehen. Das allererste ist, dass Sie nicht die Beziehung abbrechen, sondern stattdessen in Distanz gehen. Distanz ist wichtig. Ich gehe dann mal. Ich bin dann mal weg für eine Weile. Das heißt nämlich, Distanz heißt, ich komme wieder. Kontaktabbruch heißt, ich komme nie wieder. In Partnerschaften müssten oder sollten Sie sich verständigen, denn es ist oft so, dass wir Frauen schneller dazu neigen, den Konflikt doch bitteschön zeitnah irgendwie auf die Reihe zu bringen. Und Männer oftmals die sind, die erstmal Distanz machen und dann später kommen. Das heißt, wenn Sie jetzt so einen Konflikt haben und ein Teil sagt, ich gehe mal, dann nehmen Sie es bitte nicht als Kränkung, sondern nehmen Sie es als Chance für sich selber, auch in der Distanz wirklich mal zu gucken, was fühle ich, welche Bedürfnisse sind auf der Strecke geblieben, welcher wunde Punkt ist erwischt worden und welche Gefühle habe ich. Dass Sie selber wieder in Kontakt kommen mit sich selbst, weil Kränkungssituationen, die sind so, dass wir uns nicht mehr fühlen. Wir fühlen nicht mehr und wir denken nicht mehr richtig. Und wir brauchen eine Auszeit, um das wieder zu installieren. Kränkungsreaktionen sind Schreckreaktionen. Ja? Wir atmen ein
und dann so leicht zum Überleben, so ein bisschen. Ja?
Atmung, Distanz, sich fühlen, sich spüren, auf die Reihe kriegen, sowohl kognitiv als auch emotional. Was ist hier eigentlich gelaufen? Was ist eigentlich das Drama, was hier passiert ist? Ist überhaupt ein Drama passiert oder nicht? Das ist nötig. Und Distanz hilft, um da wieder Klarheit zu schaffen. Beziehungsabbruch bringt gar nichts. Man kann sich trennen. Ja? Es gibt wirklich Menschen, das weiß ich auch aus meinem Leben, wo wir uns dermaßen schnell verhaken in Kränkungssituationen, dass es nicht sinnvoll ist, miteinander umzugehen. Aber eine Trennung ist was anderes als Beziehungsabbruch. Dann lasse ich den anderen ziehen, verfolge ihn nicht mit meinen negativen Gedanken, sondern lass ihn gehen und lass mich sein. Und dann hat man eben keinen Kontakt mehr, weil es nicht gut tut. Das Zweite ist, wenn Sie einen Kränkungskonflikt haben, ist es immer gut, wenn man ihn im Kontakt lösen kann, also den anderen ansprechen, sagen, was ist eigentlich los? Es gibt, kennen Sie sicher aus Ihrem Leben, dass plötzlich sich Menschen nicht mehr melden? Sie denken, hä, wieso meldet der oder die sich nicht mehr? Es kann sein, dass da eine Kränkung gelaufen ist und die Person die Beziehung zu Ihnen gekappt hat und Sie wissen es gar nicht, so wie die Klientin. Dann ist es gut, wieder mal zu gucken und zu sagen, hallo, war da eigentlich irgendwas? In Kontakt gehen. Oder wenn Sie selber sich gekränkt fühlen, der anderen Person das mitteilen. Denn was uns wirklich hilft, ist nicht die Rache, sondern ist, dass wir vom anderen das Gefühl kriegen, Verständnis für unseren Schmerz und unsere Gekränktheit zu bekommen. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und wenn wir dem anderen das mitteilen und sagen, das hat mich gekränkt, dann kann der andere sagen, oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht. So war das nicht gemeint. Und das ist das, was wir eigentlich hören wollen. Wir wollen nicht hören, mein Gott, sei nicht so empfindlich, du Mimose, da musst du drüber stehen, das wollen wir nicht hören. Wir wollen hören, dass der andere uns lässt in dem, wie es uns geht. Und das können wir nur im Kontakt erreichen. Was noch wesentlich ist, ist Bewegung. Kränkungsreaktionen sind in der Regel Erstarrungen, und zwar Erstarrungen der Seele und des Körpers. Und wenn wir uns bewegen, dann kommt der Körper in Gang und dann kann auch die Seele wieder in Gang kommen. Ich habe eine im Seminar, die eine erzählt, ja, sie setzt sich dann aufs Fahrrad und radelt nach Hause die Tränen, die fließen und sie schimpft vor sich hin und radelt und radelt und radelt. Bis sie zu Hause ist, ist alles wieder gut. Die andere Person hat Fenster geputzt, ist auch sehr effektiv. Das kann wirklich helfen, ne? Richtig so mal körperlich sich auszudrücken. Es kann sein, dass Sie therapeutische Hilfe brauchen, wenn es um Kränkungssituationen geht, die Sie schon sehr lange mit sich rumtragen. Die sehr alt sind, die sehr wehtun, die sehr schlimm sind, dann scheuen Sie sich nicht, therapeutische Hilfe zu suchen. Therapie kann viel Spaß machen, ist eine wirklich tolle Abenteuerreise und es ist leider immer noch mit ziemlich viel Widerstand belegt, aber ich kann Ihnen nur sagen, es ist besser, sich früher Hilfe zu holen als zu spät. Was noch wichtig ist, ist Mitgefühl und Versöhnung. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn wir verstehen, warum der andere sich so verhält, wie er sich verhält, hilft es uns, Mitgefühl genauso. Wenn wir mit dem anderen mitfühlen können und vor allen Dingen Mitgefühl für uns entwickeln, das hilft, dann sind wir aus dem Krieg raus. Dann können wir nur sagen, oh weia, jetzt bin ich ganz doll gekränkt, es tut furchtbar weh, ich könnte alles zusammenschlagen oder was weiß ich, einen ganzen Ozean weinen. Und so ist es jetzt. So, das ist Mitgefühl. Gut zu uns zu sein, zu dem, was gerade im Moment in uns los ist. Und Versöhnung heißt, dass ich nicht mehr im Kampf bleibe, sondern mit dem anderen wieder versöhnlich werde. Das kann man nicht einfach auf Knopfdruck. Das ist ein größeres Thema, da müssen wir einen extra Vortrag halten. Aber das ist eigentlich das Ziel, aus dem Kriegszustand in die Versöhnung zu kommen. Und wir fangen an zu versöhnen, wenn wir uns mit uns selbst versöhnen. Auch mit den Teilen, die wir an uns gar nicht mögen oder gerade mit den Teilen. Und dann gibt es noch Hoffnung und Gelassenheit. Hoffnung und Gelassenheit sind absolut wieder Part von Kränkung. Die Kränkung will von A jetzt das B. Also ich will jetzt von A das, was ich mir vorstelle. Ich will vom Leben das, was ich mir vorstelle. Und das will ich jetzt. Hoffnung sagt, vielleicht kriege ich das mal. Weil wenn ich jetzt was will und ich krieg's nicht, dann muss ich gekränkt reagieren. Wenn ich aber sage, oh, ich habe da einen Wunsch, ich habe da ein großes Bedürfnis, vielleicht kriege ich das. Hoffnung ist immer gut. Dann ist es offen. Dann bin ich weiter. Die Kränkung, die ist sehr eng. Und Gelassenheit genauso. Gelassenheit sagt, ich ändere das, was ich ändern kann und ich lasse das, was ich nicht ändern kann. Das müssen wir lassen. Wir können nicht alles machen. Auch das ist sehr versöhnlich. Gibt auch Frieden in der Seele. So, und damit Sie nicht so enttäuscht sind, wenn Sie jetzt nach Hause kommen und gleich wieder eine Kränkung erleben, werde ich Ihnen kurz eine kleine Autobiografie vorlesen, die Ihnen klar macht, wie lange sowas dauern kann, bis es sich wirklich verändert. Vielleicht kennen die einen oder anderen Sie. Autobiografie in 5 Kapiteln. Erstens, ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren, ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos, wieder herauszukommen. Zweitens, ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sehe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe es. Ich falle immer noch hinein, aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine eigene Schuld. Ich komme sofort heraus. Viertens, ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. Fünftens, ich gehe eine andere Straße. Danke.